Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Na, ist es für euch genauso ungewohnt, dass wir euch wieder jede Woche mit einer neuen Episode verwöhnen? Uns geht die Puste auch bei 40 Grad nicht aus. Wir schmeißen euch wieder aktuelle Filmempfehlungen entgegen und sprechen unter anderem über den größten Aufreger der letzten Woche. Handverlesen ist natürlich ebenso unsere Trailerauswahl. Neben tapferen Kriegspiloten und bunten Vampirjägern wird es dieses Mal sehr, sehr irisch. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, und der nette Vorredner hat es ja schon gesagt. Jede Woche sind wir am Start, richtige Profis. Wir leiden auch nicht in dem Wetter, wir ziehen das durch. Und zum Thema richtige Profis darf ich euch wie in jeder Folge vorstellen. Hallo, lieber Ronny.
Hahaha, danke für diese unglaublich coole Anmoderation, lieber Alex.
Ja, immer gerne.
So cool, dass wir in keinster Folge der letzten Wochen jemals das Wetter erwähnt hätten, was uns so tierisch warm von hinten
was uns so
über den
absoluten
in den Kopf kriecht.
Genau, was uns zu absoluten Profis macht, dass wir das nicht getan haben. Nicht eine Folge haben wir darüber gelitten.
Hat dir mal die Zeit gestoppt? Werden meine Anmoderationen wöchentlich kürzer und deine immer ein bisschen schneller jetzt?
Ich wollte gerade sagen, und wir fangen auch diese Woche nicht damit an, über das Wetter zu leiden.
Sorry, reingerutscht.
Genau. Wir reden einfach darüber, dass es jetzt seit, ich weiß gar nicht, wir haben einen fast einen Run, könnte man sagen.
Woche 13 von Who Knows.
Achso, ich meinte eigentlich eher, ich glaube, das ist jetzt schon die vierte Woche in Folge, die wir mal wieder Episode-Folgen haben, Episoden haben, die wir raushauen können.
Meine Prioritäten sind immer noch verschoben.
Ich glaube auch, da ist vielleicht doch irgendeine Sicherung durchgebrannt.
Folge 155, ist das irgendwas, was man jubilarisch irgendwie erwähnen kann?
Eigentlich nicht. Im Zweifel schon, wenn du mich so fragst, natürlich.
Ich meine, 150 war ja schon so ein kleiner, hey.
Nice.
Aber ja, wir können ja auch nicht alles immer zu Gold machen. Ist ja schon der Inhalt, der hier permanent glänzt.
So sieht's aus. Und zum Thema Inhalt haben wir ja so eine tolle, für mich immer noch eine neue Rubrik, die wir eingeführt haben.
Jetzt hört schon nicht auf, neu zu sein.
Ich weiß nicht, na, für mich ist es immer noch so ein kleines bisschen ungewohnt, auch wenn ich das Ruckzuck-Review schon relativ gut drauf habe.
Bis ins Mark.
Aber ja. Ich gucke hier auf unsere Liste und sehe, dass du sogar, da steht eine 2 bei dir, bei mir und eine 1.
Was ist da los, Alex?
Na, ich kann dir sagen, was da los ist. Ich habe...
Magst du keine Filme mehr, ist dir der Podcast nur noch egal?
Pass auf, ich hab die letzten Wochen für meine Ruckzuck-Reviews immer Serien mitgebracht. Und diesmal habe ich immer gedacht, weißt du was, könnte ich machen, mache ich aber nicht.
Sondern?
Ich bringe diesmal wieder einen Film mit. Und tatsächlich habe ich in den letzten 7 Tagen halt nur einen Film einschieben können, weil ich so viel Serien gucke. Und den einen Film habe ich jetzt halt mitgebracht und über den kann ich reden.
Okay, wenn ich 2 habe und du eine Review, soll ich dich da wieder löffeln?
Dann müsstest du mal anfangen und mich sandwichen. Ich sandwich mich dann dazwischen irgendwie, würde ich sagen.
Wie auch immer, ja. Hauptsache,
dann
es bleibt
hast
frei.
Du mal eine Redepause dazwischen. Ist doch ganz nett, oder? Bei den Temperaturen, die total angenehm sind.
Und da ist es wieder das Thema. Und ich krätsche direkt von hinten hier
ins Ohr.
Ja, auch das. Und zwar habe ich mitgebracht, wir hatten, über WhatsApp hat mir so einen Mini-Austausch, wo ich gesagt habe, ich habe es getan. Und zwar habe ich Carter gesehen auf Netflix. War überrascht, auch bei Letterboxd, dass relativ wenige bis jetzt da ihre Meinung geäußert haben. Vielleicht ist der dennoch unterm Radar geflogen. Ich weiß nicht, was die Leute gemacht haben, nachdem sie unsere Folge gehört haben, wo wir über den Trailer gesprochen haben. Also,
ach so, du beziehst das konkret auf unsere Werbung, nicht auf die... Ja, verstehe.
Naja, jedenfalls Netflix-Film. Carter aus Südkorea. Steinigt mich nicht. Habt ein bisschen Mitleid mit mir. Ich bin dem Südkoreanischen nicht so firm. Regie Byung Jil-jung. Unter anderem in der Hauptrolle Joo Won.
Genau, Regisseur von The Villainess auch.
The Villainess zum Beispiel, den hast du ja gesehen, ich nicht.
Den habe ich gesehen.
Ich kenne da nur den Trailer und dachte so, hey, vielleicht hätte ich den zuerst gucken sollen. Oder andersrum, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich den als nächstes gucke.
Weiß ich nicht. Der ist okay.
Ja. Na jedenfalls, um was geht's bei Carter? Also, Carter, ne, unsere Hauptfigur, wacht ohne Gedächtnis in einem Hotel auf und wird direkt von CIA-Agenten der Entführung eines Wissenschaftlers bezichtigt. So, fortan befindet er sich auf der Flucht und gleichzeitig auf der Suche nach der Wahrheit. Punkt. So, klingt erstmal...
Ja, Bourne-esque klingt das. Jason Bourne-esque.
Das klingt wie, lass mich überlegen, jeder andere Film, den man schon mal gesehen hat.
Ich verstehe.
So, die Story an sich, wie sie sich entwickelt, bei so einem Actionfilm gerade, die ist jetzt nicht super flach, aber da werden schon viele Spionage-Klischees abgefeuert. Es gibt auch sehr platte Dialoge, gerade wenn so die englischsprachigen Schauspieler, die es gibt, da noch mit reinkommen. Das ist alles schon so, ui. Dann gibt es noch ein recht dümmliches Verhalten der Charaktere, die sonst so mitspielen. Da gibt es so zum Beispiel so eine Flugzeugszene, wo so ein paar Agenten richtig blöd sind, wenn einer verschwindet. Was macht man? Man stellt Fragen, anstatt mal zu suchen, wo der Kollege vielleicht hin ist. Und ich hatte so...
Aber das ist ja, der Film macht die Werbung dafür, dass es nonstop Action ist und nicht, dass es nonstop höchste Erzählkunst ist.
Ja, aber das ist so ein bisschen problematisch, denn es gibt Story und das eine der größten Probleme im Film für mich war, Action und Story werden extrem aufgetrennt. Das wird extrem aufgetrennt. Okay. Du hast das, was du im Trailer siehst, du hast diese Action, die teilweise so überfordernd ist und dich seekrank macht, dass du wirklich, weiß ich nicht, so zurück in die Welt geholt wirst, wenn plötzlich 5 Minuten Plansequenz ist, wie nur jemand sich im Dialog unterhält. Und das ist extrem ruhig und langatmig.
Okay, das ist also wirklich dann auch extrem slow gepaced und konservativ gedreht im Vergleich zu der virtuosen Action, ja?
Konservativ würde ich nicht sagen, weil die Kamera trotzdem immer sich um irgendjemanden drehen muss. Also okay. Der Film ist wirklich von hinten, von vorn bis hinten, wie so eine Art Plansequenz versucht halt. Zu inszeniert worden. Das war ein geiler Satzbau.
Mhm.
Aber gerade diese Storyfetzen, wie gesagt, dadurch, dass es eben so ohne Schnitt gefaked ist, sage ich mal, wirkt es extrem theatralisch. Es wirkt so ein bisschen theaterhaft, Timings und er wendet sich jetzt ab und dann baut sich die Kamera so ein bisschen um, das ist alles so ein bisschen, naja. Aber jetzt zum eigentlichen Punkt noch kurz, audiovisuell. Also es kommt, glaube ich, bei Carter alles zum Einsatz, was man sich vorstellen kann. Kameras, groß, klein, aus der Hand, vom Kran, Drohnen, GoPros, you name it, ne? Irgendwie erkennst du alles in diesem Film. Und das wird alles so komisch zusammengeschnitten und mit Blenden zu so einer riesigen Plansequenz verwoben, dass das schon irgendwie nett gemacht scheint, aber irgendwie gelingt's nicht, weil du hast super auffällige Übergänge, du hast super ruckelige Schnitte zwischen den Kameras auch. Du hast ein teilweise sehr, sehr, sehr wackeliges CGI, was versucht, diese Perspektiven zusammenzuhalten, irgendwelche coolen Perspektiven auch überhaupt erst zu ermöglichen. Es gibt zum Beispiel so einen Kampf über 3 fahrende Autos hinweg, wo man von Auto zu Auto springt. Und gerade zum Beispiel auch in der Szene und später ist es dann teilweise so absurd, was da passiert, dass es schon ulkig ist. Und ich musste wirklich 1-2 Mal im Film halt lachen, wo ich glaube, das war nicht die Intention an dieser Stelle.
Okay, weil ich meine, wenn es um absurde Action geht, ich erinnere mich, wenn du jetzt sagst, wir springen von Auto zu Auto, wir hatten ja zum Beispiel auch Matrix Reloaded. Das war ja auch extrem virtuos, da war mir jetzt nicht zu lachen zumute, ne? So, nee. Das ist ja, das muss man also können, ne? Will ich damit sagen.
Da nicht, aber gerade hier.
Over the top zu inszenieren.
Ja, ja, bei dieser Autoszene, also da gibt es Sachen, wo ich dachte so, holy moly, das ist jetzt, also, nee.
Okay.
Und also es wirkt dann teilweise oft wie so ein nicht gut gealtertes Computerspiel. Teilweise.
Ah, okay.
Ja, und da denke ich auch gerade, was ich letztens gesagt habe, wo es so geile Kameraeinstellungen in Seabeast gab, wo ich dachte, das sieht so wie Uncharted aus, also auf einem guten Niveau. Oder wenn ich gesagt habe, hey, dieser Fallschirmsprung letztens in The Gray Man, das sah nicht gut aus. Mittlerweile sage ich im Vergleich zu Carter, vielleicht gucke ich mir doch nochmal The Gray Man an mit diesem Fallschirmsprung, weil
der aber gerade weil du sagst, Plansequenzen, wir hatten ja diese 10 Minuten Plansequenz, glaube ich, bei Extraction und die kam ja für uns beide auch nicht so wirklich zusammen. Also selbst mit einem sehr, sehr oder wahrscheinlich wesentlich höheren Budget ist es halt unheimlich schwer, will ich sagen. Ne? So.
Das auf jeden Fall. Und du musst dir das bei Carter so ein bisschen vorstellen. Bei Extraction, bei dieser Sequenz, was waren es? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht mehr im Kopf. Lass es da 6, 7 in Klammern unsichtbare Schnitte gewesen sein.
Ja, ja, ja.
Bei Carter ist es teilweise so alle 2, 3 Sekunden, dass die Kamera morpht, wechselt, schneidet und in diesen nächsten Sequenzen kriegst du irgendwann einen Knoten im Kopf und es sieht teilweise wirklich nicht gut aus und das hat mich so oft rausgeholt. Und das fand ich halt richtig, richtig schlimm und die Story dann da noch drin, auch mit diesem Killer-Virus, ist echt super anstrengend und für mich gab es dann halt ein Fazit, also wie soll ich zusammenfassen? Ja, also Carter verlässt sich schon sehr auf die mehr oder weniger innovative Umsetzung dieser Action-Szenen. Aber man merkt der Produktion halt schon leider an, dass sie weit über ihrem Limit arbeitet. Und das halt stetig, was vielleicht Budget und wirklich halt die Manpower angeht. Und weder diese unzähligen One-Shot-Effekte noch die zugrunde liegende Erzählung können deshalb wirklich überzeugen. Und wo du vielleicht sagst, das gewinnt dich auch noch, da dachte ich auch, ja, vielleicht ist das was auch, was mich dann wieder einfängt. Am Anfang gibt es noch so ein paar Martial-Arts-Prügeleien, aber das kippt dann auch schnell in nur noch überdrehte Szenen, die an mittelmäßige Videospiele erinnern. Und also wenn überhaupt, dann ist es ein echtes Nischenprojekt, wo halt nur so knallharte Fans von sowas auf ihre Kosten kommen. Super schwierig. 36% bei Rotten Tomatoes, Critical Score. Auch nur 50% bei den Zuschauern. Also das ist schon dünnes Eis. Eine 5,2 bei IMDb. Und ich muss sagen, ich habe mich echt durchgequält teilweise und gebe von 5 Sternen 1,5 Carter mit auf die Reise.
Damn.
Das war echt harter Tobak, weil mich hat es dann so genervt mit diesen Effekten, dass es so lang ist, die Story, das war alles so holy moly. Sorry, Carter.
Ja, schade, klingt ein bisschen zu überambitioniert für was halt vielleicht technisch auch einfach drin war. Budget geschuldet sicherlich in erster Linie.
Ja, und das
am Talent und Vision mangelt es den Leuten dort in Südkorea eigentlich nicht.
Haben wir den ja schon mehrmals bescheinigt. Ich weiß nicht, ob der Villainess da ein bisschen mehr noch zusammenkommt, weil das ja...
Ja, der ist halt ein bisschen ist konservativer erzählt. Der versucht auch viel virtuos zu machen, gerade mit diesen Weitwinkel-Shots auch, aber der ist da nicht so over the top, aber bleibt trotzdem für mich... Ja, der ist der Funke nicht übergesprungen. Lag auch ein bisschen daran, dass ich mit dem Protagonistin nicht so richtig warm geworden bin, auch wie es erzählt war. Die Action, wie gesagt, probiert viel, aber wenn du halt eben in eine Nach-The-Raid-Welt stößt,
die Referenz,
ja, dann ist es halt, dann gehst du halt mit denen in den Ring und da ziehen halt einfach, glaube ich, konsequent alle den kürzeren aktuell, muss man halt leider sagen.
Ja, was hast du denn noch mitgebracht?
Du hattest es schon, genau, du hattest es ja gesagt. Wir hatten da kurz über Carter Kontakt, denn ich saß da und dachte mir, okay, wir haben jetzt eine Gelegenheit, hier noch einen Film zu gucken und Carter steht relativ hoch im Kurs eigentlich.
Aber.
Und es gibt noch einen anderen, der stand dann bei mir auf einmal auch doch relativ hoch im Kurs. Das lag aber vielleicht ein bisschen daran, dass ich es mag, mich selbst zu quälen, so ein bisschen, nach dem, was ich letzte Woche schon erzählt hatte vielleicht.
Ja.
Und nachdem du meintest, schieb's weiter unten in deinen Backlog wegen mir halt, ne? Habe ich Prey geschaut auf Disney Plus, aka das Predator Prequel, nachdem ich ja erzählt habe, dass der letzte Predator von 2018 einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ist.
Da bin ich jetzt echt gespannt, weil der kriegt relativ gute Bewertungen mit.
Der wird halt so mega gefeiert, dass ich mir dachte, weißt du was, der letzte Film war so eine Frechheit, so ein Schlag in mein Gesicht, dass ihr mir jetzt hier erzählt, irgendwie ein 92er Rotten Score und so ein Kack, ne? Das kann ich ja fast nicht glauben, dass die so diese 180 Grad Kehrtwende hinbekommen.
Und
so, der geht eine Stunde 39 als allererstes Mal. Ne, also relativ kurzweilig eigentlich. Es ist okay, dass er nicht im Kino lief, fand ich. Also er hat einen überschaubaren Scope. Die Special Effects sind okay. Es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt wirklich computeranimiert, wo ich gesagt hätte, weiß ich nicht, so Schlangen, Mäuse, Wölfe, Tiere so in general, die halt genau das zu tun haben, was sie für den Plot tun sollen. Die Handlung ist relativ schnell zusammengefasst, sehr überschaubar. Ne? Gibt halt so ein Ureinwohnerdorf da, US in Amerika, ne, amerikanische Ureinwohner. Wir folgen einem jungen Mädel, hat einen älteren Bruder, der ist voll der gute Krieger, sie möchte gerne auch, kann aber eigentlich nur so, ich sag mal, ne, wird nicht ernst genommen, Fährten lesen und Medizin und eigentlich so Jäger machen die Männer, Sammler die Frauen. Mhm. Und das würde sie gerne durchbrechen, dieses Stigma letzten Endes. Und ja, sieht dann halt irgendwie das Schiff abstürzen. Keiner glaubt ihr, dass da noch mehr draußen ist. Alle sagen, ja, ist vielleicht ein, weiß ich nicht, Tiger, ist vielleicht ein, oder ein Löwe oder ein Bär oder so. Und ja, einer verschwindet dann. Die schicken quasi eine ganze Gang an Leuten raus. Und du weißt schon, naja, die Frage stellt sich jetzt eigentlich nur die Frage, wer stirbt zuerst und wie spektakulär stirbt er letzten Endes so, ne? So peu à peu. So ähnlich ist es auch. Der Plot ist halt so, ich finde es total cool, dass sie sagen, Frauenpower.
Mhm.
Ich habe auch Schwierigkeiten, es gibt halt so ein paar Szenen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die wirklich einfach reingeschrieben wurden, weil wir müssen am Ende irgendwo rauskommen Und wir brauchen das später noch eine Weile, deswegen schreiben wir das so. Also ganz konkret, es gibt eine Stelle mit, zuerst wird sie uns verkauft als, sie ist der Mega-Tracker, ne? Sie ist der Spurenleser, wo gibt. Und hat auch ihre Szenen, wo du dir denkst, oh, die weiß genau, was sie tut. Und dann ist er aber irgendwie gerade in dem Moment so bockig und mit sich selbst beschäftigt, dass sie halt voll in so einen Sumpf reinläuft und da fast drauf geht bei, wo ich mir denke, ganz ehrlich, bester Spurenleser aller Zeiten, hast du nicht gecheckt? Bisschen dürftig, ne? Ja, guess what, der Sumpf ist später nochmal total relevant, aber das war halt so ein, es fühlte sich, es ist schwierig dann, dass es sich organisch anfühlt. Weißt du, was ich meine? Dieses, ist es jetzt Mittel zum Zweck, um eine Agenda zu pushen?
Klingt
für später,
stark danach,
weißt du?
Ja.
So. Und da gibt's halt so ein paar Momente. Das tut dem Ganzen jetzt aber nicht unbedingt Abbruch. Es ist schon gut inszeniert, finde ich. Die Special Effects, wenn sie da sind, sind auch in Ordnung. Ich finde, es ist von der Cinematografie teilweise exquisit gefilmt, ganz toll ausgeleuchtet, sieht wirklich in 4K HDR ganz fantastisch aus. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Special Effects sind halt so, nicht ganz auf Netflix-Niveau, würde ich sagen. Kann sich jeder selber eine Meinung bilden, was das bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, da ist das Niveau auch relativ.
Und du merkst halt manchmal am Scope generell, wie groß die Szenen werden, merkst du halt das Budget ganz deutlich. Ne? Das hat ja der Trachtenberg hat ja Regie geführt, vorher Ten Cloverfield Lane gemacht. Das heißt, er kommt so von diesen Indie-Vibes und wenn du so die letzte Szene aus Cloverfield Lane im Gedächtnis hast, so in dem Scope bewegen wir uns eigentlich. Spoilerfrei. das ist aber auch okay, wenn der Film genau weiß, was er ist und er versucht auch viele kreative Dinge, aber es kommt halt am Ende auf halt das Duell junge Ureinwohner, Mädel, Teenie gegen Kampfmaschine, wo es mittlerweile, weiß ich nicht, 5 Filme gibt, die uns erklären, dass die quasi unbesiegbar sind und dass selbst Arnie Probleme hat damit. Und da ist so ein bisschen Suspension of Disbelief nötig, dass du sagst, ja, ist einfach cool gemacht und sie ist halt, sie bringt die Smarts mit und deswegen geht das halt dann vielleicht irgendwie auf oder so. Du kannst ihn gut weggucken, der tut keinem weh, wie gesagt, durch die Laufzeit auch. Es gibt einen sehr kreativ gemachten Aftercredit, hatte ich so auch noch nicht gesehen, muss man, glaube ich, auch ein bisschen drauf achten, damit man den nicht komplett vercheckt. Und dadurch, dass er im Disney Plus mit dabei ist, kann man dem auf jeden Fall eine Chance geben. Wo ich mich gerade noch unglaublich schwer tue, ist, also wegen dem Rating, ne? Ich bin da nicht ganz so enthusiastisch wie vielleicht der Rotten Score mit den 92. Aktuell ist er, glaube ich, bei einer 7,3 im IMDb, was auch schon echt über fast bocksolide ist. Und ich tue mich schwer, ob ich bei meinem Bauchgefühl sagt 3.
3 von 5 Sternen.
Oder 3,5. Und ich weiß noch nicht, wo ich halt final lande. Das müsste ich jetzt so ein bisschen offen lassen. Aber mein Bauchgefühl sagt eigentlich 3. Mehr ist es eigentlich nicht.
Jetzt muss ja nur noch Prey irgendwo bei den 7 Predator-Filmen halt einsortieren, an welcher Stelle er dann da kommt.
Vermutlich an kommt er nach Predator 1 und 2 tatsächlich.
Tatsächlich doch schon, oder?
Na, Predator 1 ist der Benchmark, der ist halt absolut cool. Die Fortsetzung hat krasse Schwächen, aber auch immer noch sehr, sehr gut. Und dann kommt halt eigentlich, glaube ich, tatsächlich auch schon Prey. Also ja, er ist ja, glaube ich, auch der höchsten gescorte Predator-Film jetzt aktuell, aber der Klassiker mit Arnie ist halt der Klassiker mit Arnie. Und es gibt coole, wenn du Fan bist davon, ne, coole Szenen, wo du denkst, ihr habt euch mit Predator 1 und 2 primär beschäftigt, ne, und auch wie sie den Score eingearbeitet haben und den so ein bisschen in das Setting einarbeiten mit der Instrumentation und so weiter. Das kommt schon alles richtig fett und ist auch von der Abmischung richtig gut gemacht. Also insgesamt, ne, es ist rund. Deswegen bin ich mit diesen 3,5 Sternen, ich weiß es nicht genau, ne? Ganz nüchtern betrachtet eine 3. Aber zu wissen, was ist mein Scope, was ist mein Budget und ich bewege mich da drin konsequent und mache das, was ich habe, halt zu so einem einigermaßen passenden Paket, das kann man ihm schon bescheinigen. Deswegen hätte ich gesagt, fast 3,5, weil es mir so ein bisschen imponiert, gerade weil der Trachtenberg halt aus dieser Indie-Szene kommt, aber 3,25 geht das auch?
Ja, das ist schwierig, Alex. Ich glaube, du musst dann irgendwann schon mal dein Commitment machen.
Nee, wir bleiben bei 3, glaube ich. Das war so meine erste Eingebung und da bleibe ich jetzt lieber auch bei. Trotzdem würde ich mir, genau wie bei The Gray Man, ja, auch nur bei einer 3 rausgekommen bei mir. 3 reicht, damit ich mir eine Fortsetzung angucken würde.
Ah, okay. Sehr großzügig, Alex.
Yes.
Ja, vielleicht hast du ja auch irgendwann dann noch mal das Gefühl, den um einen halben Stern nach oben leveln zu
ja, absolut wollen. Absolut möglich, ne? Und zur Referenz, der erste oder der letzte Predator von 2018, der landet wahrscheinlich irgendwo bei 1 oder 1,5.
Das, was ich gerade Carter mitgegeben habe in meiner ersten Review.
Na, das wäre quasi fast schon zu gütig, da vielleicht eher so bei deiner Dominion Review. So, ne, wie trägt man ein Franchise zu Grabe?
Ui, ja, okay, stimmt, das denken wir auch noch nach. Auch diese Woche hier noch rausgeknödelt. Online, auf unseren Social Media Kanälen. Ach, das machen wir später noch. Naja.
So, aber was hast du denn noch mitgebracht?
Ich habe noch was Zweites mitgebracht.
Prey, irgendeiner
Folge? Ich hätte mir den auf jeden Fall mitgegeben, gerade weil das Medienecho ja jetzt so positiv war.
Ja, sag du mal, was du ob du dem Medienecho, den Kritikern folgen kannst, ich bin ja, wie gesagt, weiß ja nicht ganz so überschwänglich.
Ach so, nein, ich habe ihn nicht gesehen.
Ich weiß, genau.
Jetzt habe ich dich verstanden, Alex.
Nice.
Also ich habe
ihn nochmal nachklappen dann sozusagen.
Genau, auf meiner Watchlist, Alien vs. Predator-Filme, die fand ich echt Banane. Auch die letzten Alien-Filme waren alle ziemlich blöd. Aber ja, den fand ich jetzt sehr interessant. Auch wenn er mich nicht so mega gehuckt hat. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, aufgrund dessen, was ich gesehen habe, dass wir uns da irgendwo sicherlich treffen werden.
Ja, aber ich glaube, die Erwartungshaltung ist jetzt klar, ne? Dann. Weil du kannst ihn vielleicht auch besser genießen.
Alrighty. Ich habe noch was mitgekriegt, vielleicht kriege ich dich damit endlich mal in das Thema reingeschoben, und zwar The Bob's Burgers Movie. Beziehungsweise Bob's Burgers The Film, der deutsche Titel. Ja, Alex, ne?
Also die Antwort ist nein.
Ja,
aber erzähl doch trotzdem gerne.
Es sind doch nur 12 Staffeln mittlerweile. Naja, was soll's. Also ja, es gibt einen Film von The Bob's Burgers, groß Werbung gemacht, auch im letzten Jahr, kommt ins Kino, auch auf den deutschen Plakaten, hat es jetzt nur zu Disney Plus auch direkt geschafft, wie gerade eben Prey. Seit 13. Juli hatten wir ja letzten Monat erwähnt. Kam halt ja auf die Plattform.
Genau, ich war ja direkt schockiert, dass du nicht direkt Early Adopter warst.
Für mich überraschend, weil ich hatte das Release-Datum gar nicht halt investigativ immer, keine Ahnung, auf meinen Unterarm tätowiert. Deshalb dachte ich so, oh, jetzt ist er plötzlich da. Regie führt Lauren Bouchard, also quasi der auch bei der Serie komplett so diese kreative Hand drüber hält.
Gut.
Bernard Derryman, der hat auch viel bei den Bob's Burgers Filmen gemacht, auch viel Regie geführt oder so produzentenmäßig unterstützt, ist der Co-Regisseur. Und um was geht's im Film? Der Sommer steht vor der Tür und die Belchers erhoffen sich gute Umsätze mit ihrem Burgerrestaurant, um entspannt über die Runden kommen zu können. Doch pünktlich zur Ferienzeit öffnet sich ein riesiges Sinkloch vor dem kleinen Imbisslokal. Nicht nur steht dadurch die Existenz der Fleischbraterei auf dem Spiel, sondern auch ein dunkles Geheimnis wird sprichwörtlich zutage gefördert. Neue Herausforderungen, welche die Belchers nur gemeinsam als Familie bestreiten können.
Oh.
Ja, schön, ne? Und also, wer die Serie kennt, Bob's Burgers, der wird 1:1 halt da Anschluss finden und sich 1:1 in dem Film, also während der Laufzeit halt auch überhaupt nicht überrascht fühlen, möchte ich mal sagen. Von Anfang an macht sie aber so der Next-Level-Look bemerkbar, ähnlich wie wir es damals als Vergleich vielleicht bei einem Simpsons-Film hatten. Genau, da merkst du ja auch, viel mehr Geld, der geht viel mehr
Was die Animation betrifft und so, ne?
Genau, da geht viel mehr Technik, viel mehr Know-how geht da rein.
Ja, ja.
Es ist aber nicht ganz so aufdringlich, würde ich sagen, wie bei den Simpsons, was jetzt so 3D-Fahrten und 3D-Unterstützung so bei Perspektivwechsel angeht. Und oftmals versteckt sich so diese technische Zugabe auch so in Details, so kleine Lichtkanten oder so kleine feine Schattierungen, die du halt in der Serie halt aufgrund der Komplexität eben nicht hast. Die Animation deutlich komplexer, flüssiger, das ist klar, das sieht alles sehr ungewohnt teilweise auch ein Stück weit aus. Durchweg halt extrem hochauflösend, deshalb hast du noch mehr von diesen kleinen Hintergrundsachen, die manchmal so passieren, die in der Serie immer schon lustig waren. Und auch Musik hat wieder einen großen Punkt im Film. Das gab es ja auch in der Serie schon immer, dass du so kleine Musical-Nummern hattest. Auch hier ist das ein großer Faktor. Hier ist es aber ein Stück weit größer, ein Stück weit auch professioneller oder klassischer wie in so einem richtigen Musical, dass dann plötzlich so Leute auch wirklich tanzen, wie das vielleicht aus so einem Musical-Film kennst. Und da dachte ich mir, da geht so ein bisschen der Charme verloren von der Serie, denn in der Serie war das ja immer so liebevoll trashig, so kleine Sachen, wo du denkst, das ist alles krumm gesungen mit diesen Fake-Frauen-Männer-Stimmen, aber es hat irgendwie so seinen eigenen Charme. Und jetzt ist es so ein bisschen größer gezogen, dachte ich so, da geht so ein bisschen das Feeling verloren.
Geht denn die Spielfilmlänge so, also auf, das ist so für mich eigentlich die große Frage, ne? Wenn die Expertise in 20 Minuten Episoden liegt?
Das ist schon interessant. Es ist nicht ganz so, würde ich sagen, größenwahnsinnig wie bei den Simpsons. Das war eine sehr abgefahrene Storyline.
Ja, die haben für mich auch so semi-funktioniert, die Simpsons-Filme, muss ich sagen.
Genau. Also als Zuschauer profitierst du auf jeden Fall von der Serienerfahrung auch bei Bob's Burgers. Es geht aber auch ohne. Film richtet sich aber schon klar an Fans. Du nimmst einfach mehr mit und ist auch meine Empfehlung, vielleicht mindestens vorher mal ein paar Episoden zu gucken. Die Erzählung ist eher klassisch wie bei der Serie. Wie gesagt, nicht so groß. Und das ist auch nochmal so ein Vergleich zu den Simpsons, was ich bei Bob's Burgers seit 10 Jahren halt anrechne, dass sie es halt so lange Zeit geschafft haben, wirklich in 12 Staffeln Familiengeschichten zu erzählen. Da hast du keine Lady Gaga, keine Stars, keine Gastauftritte, abgefahrene Storylines, die über iPhones oder 24-Persiflagen sind, sondern es ist alles nachvollziehbar klein, es dreht sich alles um das Restaurant und es dreht sich immer darum, dass die Familie irgendwas halt alleine oder im Verbund halt schaffen muss. Also der Film führt es fort, fühlt sich dadurch aber schon wie eine große Spezialfolge an. Es ist jetzt nicht, wo du sagst, Mensch, es ist jetzt ein Film mit filmischem Inhalt, episch, sondern man hätte den Plot wahrscheinlich auch irgendwie chirurgisch auseinandernehmen können und dir gesagt können, okay, das sind 3 Teile und das wären jetzt vielleicht 3 Folgen gewesen von den Storylines. Aber an sich ist es schon eine große zusammenhängende Geschichte und das ist schon ja ganz nett anzusehen. Heißt aber auch, dass du natürlich in so einer Filmhandlung relativ viele Charaktere oder viele witzige Sachen, die du aus der Serie kennst, so nicht abbilden kannst, weil sonst würdest du dich wahrscheinlich auch als Neuling überfordern. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie mit dem Film ein bisschen auf Sicherheit spielen. Also ich glaube, der Humor ist in der Serie ab und zu noch ein bisschen spitzer. Und da hatte ich auch so eben, genau, das Gefühl, da haben sie sich ein kleines bisschen von der 11 so auf die 10 halt runtergeschraubt.
Ein bisschen konservativer geworden.
Kleines bisschen. Aber trotzdem gibt es viele coole Szenen, wo ich auch laut lachen musste. Aber man muss halt schon ein bisschen diesen Bob's Burgers, dieses sehr ruhige etwas, muss man halt schon mögen. Und insgesamt, ja, kann man schon zu Fazit kommen. Bob's Burgers geht im Spielfilmformat lieber auf Nummer sicher, wie gerade gesagt. Der Umfang bleibt in gewohnten Seriengefilden. Typischer Humor, wo man der Familie Belcher wieder beim Lösen oder ja bei dem Lösen eigentlich ihre wohl größten Herausforderungen zuschauen kann. Der gehobene Animationsstil weiß zu überzeugen. Die flapsigen Musical-Nummern aus der Serie sind mir halt hier so ein bisschen zu klassisch geraten, verlieren da so ein bisschen diesen raunchy Charakter und auch der spitze Humor, wie gesagt, hat so ein bisschen seine Ecken und Kanten eingebüßt, um sicherlich ein größeres Publikum halt einfach einfangen zu können. Aber nichtsdestotrotz serviert das Team hier um Lauren Bouchard halt eine würdige Leinwandadaption, die man, glaube ich, auch als Nicht-Fan halt gern mal einschieben kann. Ich fand es sehr faszinierend, Rotten Tomatoes 88% bei den Kritiken und 89% bei den Zuschauern. Also sind sich super einig. Nur in Anführungszeichen eine 7,0 bei IMDb, stand diese Woche zum Erscheinen der Folge. Im Vergleich, die Serie hat eine 8,2.
Okay.
Also auch da waren die Erwartungen vielleicht ein bisschen größer. Ich sag aber, ich würde mich bei der Serie einsortieren, fand den Film jetzt nicht wesentlich schlechter dahingehend und gebe ihm halt gerne 4 von 5 Sternen mit.
Das klingt doch gut. Jetzt nicht so mega überschwänglich gefanboyt, aber...
Genau, mehr als boxsolide, aber es war halt eine sehr, ich sag mal, noch eine kleinere Geschichte. Fühlt sich, wie gesagt, eher wie so eine längere Folge an. Glaube ich, ist vielleicht auch vielen nicht bewusst, dass es dann aber schnell auch hinsichtlich, wie bei den Simpsons, in so eine total abgefahrene Geschichte geht, wo wirfst du vielleicht auch das Serienuniversum ein bisschen durcheinander. Von daher finde ich es okay, deshalb keine Abzüge, sondern mehr als Boxen wieder.
Ja. So, das ist die Welt wieder im Gleichgewicht, hast du den Bob's Burgers Film gesehen?
Jetzt fühle ich mich auch wieder ein bisschen besser, genau.
Ja, finde ich gut. Sehr schön. Dann kannst du ja vielleicht uns trotzdem noch einmal noch kurz erzählen.
Jetzt muss ich noch was trinken.
Der Backlog sich bei uns beiden minimalst reduziert hat. Kannst du vielleicht ja mal erzählen, wie er sich wieder erhöht mit den aktuellen Releases?
Die sind recht übersichtlich, zum Glück.
Gott sei Dank, mal zur Abwechslung.
Also, was kommt ab heute in die Kinos? 11.8. Nope. Der neueste Film von Jordan Peele, Alex. Da hat man schon öfter drüber gesprochen. Das Ansehen beim Alex, ein bisschen angekratzt seit Us.
Auf jeden Fall.
Ich habe gesagt, für mich kommt jetzt der Gradmesser.
Na, geguckt wird er trotzdem. Ich muss ja mitreden können und würde jetzt natürlich gerne wissen, wie er weitermacht.
Du kannst also, ja gucken, Alex. Du kannst dich zurücklehnen. Meine Kinotickets sind schon gekauft.
Oh, mei.
Diesmal gehe ich da in Vorkasse sozusagen. Aber ich gehe erst Sonntag. Also du hast immer noch ein paar Tage Vorsprung, wenn du willst. Aber der Termin ist bei mir fix. Also steht
ich gehe davon aus, dass du das eher hinkriegst. Und dann bin ich gespannt, was du Dienstag erzählst.
Nächsten Donnerstag meinst du, Alex.
Aber was habe ich gesagt? Dienstag. Wie dumm von mir.
D und D liegt ja nah beieinander. Keine Ahnung, wie du darauf kommst, aber nächsten Donnerstag, wenn dann. Auch ab heute im Kino, der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr. In der Hauptrolle, Timothy Spall.
Da reden wir dann am Mittwoch drüber.
mal gucken. Ich habe das Gefühl, der Trailer ist doch schon mindestens ein Jahr oder zwei Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, ich muss das auch nochmal nachrecherchieren. Ja, ja.
Lief der nicht schon seit Ewigkeiten dann wahrscheinlich in Großbritannien, ja, dass der jetzt erst zu uns kommt? Ich war überrascht, aber der Trailer sah ja ganz süß aus. Ab morgen, letzter Tag schon auf unserer Liste, und da ist hier volle Kanne Streaming-Angebot. Dayshift kommt auf Netflix heraus, schon länger angekündigt. Haben wir nochmal den Trailer mitgebracht, um kurz drüber zu reden. Auf Disney Plus kommt dann Not Okay mit der Zoe Deutsch und Dylan O'Brien. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet.
Haben wir noch nicht drüber geredet.
Fand ich sehr interessant, aber die ersten Kritiken, die ich jetzt gelesen habe, die waren auch alle so ein bisschen mixed. Hm. Weil auch der Trailer war so, ich kann es nicht richtig lesen.
Ja, ja, same. Same. Okay.
Mehr Serien für Alex. Auf Apple TV Plus kommt ab dem 12.8. Five Days at Memorial raus, beziehungsweise deutsche Titel.
Yeah.
Oh Gott, Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. So.
Toll.
Unter anderem mit Vera Farmiga. Und das klang ein bisschen gruselig, was man in dieser Serie sieht.
Yes.
Da geht es quasi um ein Krankenhaus. Zu Zeiten damals, 2005, zu Hurricane Katrina, und da geht es drunter und drüber und da kommen viele Menschen ums Leben.
Ja, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt freigeben muss. Wie gesagt, ich quäle mich gerne, aber
ja,
ich habe meine Grenzen.
Ist nicht so mega happy-go-lucky, aber finde ich doch teilweise sehr interessant. Ich muss mal gucken, ob ich es irgendwann
sieht bestimmt bekomme. Mega in den USA.
Mhm. Ja. Ansonsten, kleine Notiz noch, Everything, Everywhere, All at Once. Ab 12.8. auf Blu-ray erhältlich. Heißt, ich habe gar nicht geguckt, müsste jetzt auch VOD dann überall abrufbar
richtig
sein.
Da gibt es dann keine Entschuldigung mehr.
Also wer den besten Film der letzten 10.000 Jahre gucken will im VOD, der hat jetzt die Möglichkeit. Unsere Meinung haben wir hier schon kundgetan, also spult mal zurück in die letzten Folgen. Wir waren minimalst gedämpft im Gegensatz zur Höchstwertung.
Hm.
Und das waren die Releases, Alex. Kurz und kompakt.
In der Tat.
Weiter geht's mit den News.
Oh ja. Es gibt Fortsetzungen.
Ja.
Ronny.
Oder überall auch nicht. Werden wir zum Schluss noch sehen.
Ja.
Oder? Und zwar hier das größte Brett, Sonic 3, diese Woche angekündigt.
Wer hätte das gedacht, oder?
Es hört nicht auf.
Gefühlt.
Es hört nicht auf.
Also. Aber die haben ja wirklich, das ist ja wirklich eine Success Story. Unglaublich, oder?
Was hat sich das gelohnt, damals den Fans zuzuhören und dieses 3D-Design von Sonic, also dieses Character-Design nochmal zu überarbeiten? Die Frage ist doch jetzt nur, bleibt Sonic 2 der letzte Film von Jim Carrey?
Richtig, das ist die große Frage. Das ist 100%, das habe ich mich auch direkt gefragt, als jetzt hier das Announcement kam, dass es weitergeht. Wir wissen sogar schon, 20. Dezember 24 soll es soweit sein. Also die computeranimierten Figuren sind jetzt alle zusammen. Das ist total schön, ne? Die wurden ja im zweiten Teil jetzt alle eingeführt. Um Tails und Knuckles.
Bisschen spoilery, ne? Weil, also, okay, man kennt wahrscheinlich
jetzt nicht wirklich, weil Knuckles war im Trailer, Tails war im Aftercredit von Sonic 1.
Ja, aber
jetzt reden wir über Sonic 3, come on.
Dass sie jetzt ein Team sind.
Okay.
Ich habe nicht gesehen. Ich fand den ersten ganz lustig, der zweite Watchlist, ich wiederhole es, sie wird nicht kürzer.
Aber der springende Punkt ist doch, dass sie genug einspielen scheinbar, dass man halt mit dem dritten Teil einfach weitermacht, ne? So, und da ist jetzt aber wirklich, wie du gesagt hast, die Frage,
läuft.
Wie sehr hat da Jim Carrey halt mitgezogen beim Ticketlösen, ne?
Uff, das weiß ich natürlich nicht, aber
und
es
war
ja
bei mir durchaus signifikant, muss ich gestehen.
Ja, echt?
Na, schon, ja.
Ah, okay. Nee, das war jetzt bei mir kein ausschlaggebender Punkt. Ich fand es nur interessant, dass Jim Carrey meinte, ja, er zieht sich vielleicht zurück und damit wäre Sonic 2 der letzte Film mit ihm gewesen. Ja, gespannt. Auf jeden Fall, wer den zweiten Teil nachholen will, wie ich, ab 11.8. auch auf Blu-ray erhältlich, also ab heute, genau. Also VOD müsste jetzt auch zu sehen sein, müsste ich nochmal reingucken. Übrigens, was mir gerade einfällt, off-topic, VOD-Dingens mal durchspulen, wann kommt denn diese neue Prime-App eigentlich? Wir haben vor 2-3 Wochen uns drüber unterhalten, dass sie im Juli noch kommt und jetzt stehen wir da.
Nichts, ich habe auch nichts gehabt.
Klatschnasse Pudel. Toll.
Yep. Ja, yep, ich warte auch jeden Tag drauf und denke mir, nö, das ist immer noch der gleiche Mist wie vorher.
Okay, Netflix, hallo. Naja, gut. Was haben wir noch? Zweiter Teil
noch
Joker.
Eine Fortsetzung, ja.
Dios mio. Was haben wir denn da vor uns? Überraschend? Ja, nein, vielleicht?
Nö, wir wussten ja, dass ein zweiter Teil kommt, aber wir kommen gleich dazu, warum das halt ein Stück weit vielleicht doch überraschend ist. Denn es gibt ja kein Cinematic Universe für DC, sondern Joker 1 war ja so ein freies Radikal letzten Endes, der aber scheinbar ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir konnten ja, glaube ich, diesem überschwänglichen Lob auch hier nicht so komplett 100% folgen oder es komplett nachvollziehen. Zumindest ging es mir so. Aber es war so ein Stück weit klar, dass es eine Fortsetzung gibt, weil er war halt kommerziell ultra erfolgreich. Und jetzt wissen wir sogar, dass Lady Gaga auch bestätigt ist in der Hauptrolle.
Welche Figur wird sie denn dann spielen?
Na, es ist, glaube ich, nicht komplett offiziell bestätigt, aber es liegt natürlich nahe, dass sie Harleen Quinzel wird, Dr. Harleen Quinzel, a.k.a. Harlequin. Und es hielten sich dann auch hartnäckig die Gerüchte, ob der ganze Film eventuell ein Musical ist am Ende.
Das auch das würde mich nicht, sehr interessant.
Würde mich fast nicht wundern. Das wäre halt so konsequent Gaga, ne? Aber bei mir ist es halt so ein, ja, okay. Also ich renne jetzt nicht unbedingt direkt wieder ins Kino, wie ich das bei dem ersten Teil gemacht habe, wo ich ja darauf gewartet habe, dass die Polizei quasi den Aufstand, der sie im Kinosaal bildet, quasi wieder zerschlagen muss. Oder was man da so aus den USA gehört hat. 4. Oktober 24 ist er jetzt aktuell angekündigt für die USA. Ist also noch eine ganze Weile hin.
Aber er kommt 2 Monate vor Sonic. 3.
Oh, na, ein Glück für ihn, ne? Dass er sich da den Slot nicht teilen muss. Nee. Wird, glaube ich, eine sichere Bank wieder für Warner Brothers Discovery, aber ja, wir können ja jetzt den Bogen schlagen und direkt sagen, vielleicht brauchen sie diesen Win auch dann in 2024, wenn es die da noch gibt.
Und damit kommen wir zu dem größten Aufreger der vergangenen Woche, hier angeteasert im Intro. Und zwar, ich glaube, also es hat sehr hohe Wellen gemacht, glaube ich, dass es auch Leute außerhalb der Filmbranche so ein bisschen mitbekommen haben. Mhm. Es gab, war, da bin ich auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen unbefleckt. Im Stuhl
gefallen schon, oder?
Ach ja, so, unbefleckt. Unbefleckt im Sinne von, ich wusste gar nicht die ganzen Details, die da um dieses Projekt rumschwirren. Und zwar gab es oder gibt es einen Bad Girl Film.
Richtig.
Und der war jetzt anscheinend so... vernachlässigbar von seitens DC, dass man gesagt hat, der hat 90 Millionen gekostet, aber es passt uns nicht ins Konzept. Er wird weder ins Kino kommen, kommt auch nicht auf HBO Max und sonst
Richtig,
woraus.
So, jetzt das musst du dir erstmal auseinanderdividieren.
Hashtag Giftschrank.
Was das bedeutet, ne? Also wie schlecht kann ein Film wirklich sein oder wie wenig kann er ins Konzept passen und vor allem in welches Konzept an der Stelle, weil ich habe gerade gesagt, dass sie auch einfach mal so für sich stehende Filme wie zum Beispiel Joker machen, ne? Die in keinem Snyderverse, das sie abgekündigt haben oder irgendwie Platz finden muss. Dann hat er 90 Millionen gekostet, den haben die schon abgedreht. Die VFX sind, glaube ich, noch nicht komplett fertig.
Aber es gab die ersten Test-Screenings, die Test-Screenings, okay waren.
Es gibt Brendan Fraser, den man da mal wieder in einer größeren Rolle sieht.
Das wusste ich auch nicht, dass er da mitspielt als Bösewicht.
Es gibt eine Handvoll Szenen mit Michael Keaton als Batman, aber...
Auch das war mir nicht bewusst, dass er da schon mitspielt.
Aber auch wenn es nur eine Handvoll Szenen sind, was ihr euch mitnehmen solltet, wäre, es gibt Michael Keaton als fucking Batman. Ich meine, come on. So, und jetzt, was ich halt für mich nicht auf die Reihe kriege, ist, der hat 90 Millionen gekostet. Wollt ihr mir jetzt wirklich erzählen, dieser 90 Millionen Invest? Da gibt's keine Möglichkeit, wegen mir nochmal 10 Millionen nachzuschieben oder 20, um gegebenenfalls Reshoots zu machen, wie es ja gefühlt bei Marvel als auch bei DC mittlerweile gang und gäbe ist. Ich meine, ihr habt einen fucking Schnurrbart von Henry Cavill in Post gefixt für Millionen Dollar. Und ihr könnt mir erzählen, dieser 90-Millionen-Film ist nicht zu retten, auf keinen Fall. Und selbst wenn er nicht zu retten ist für ein geiles Kino-Release, was hättet ihr zwar im Zweifel für Alternativen, um wenigstens das Beste draus zu machen? Wenn ihr nur einen Streamingdienst hättet, der vielleicht einigermaßen erfolgreich ist, wie zum Beispiel HBO Max. Oh, warte, haben wir. Machen wir aber trotzdem nicht. Das ist einfach, das macht für mich einfach keinen Sinn. Also, ich weiß nicht, wie die Rechnung ist, dass man sagt, wir packen den lieber komplett weg, schlucken die knapp 100 Millionen, ja, versuchen dann nicht in irgendeiner Form was zu retten, weil wir glauben, damit kommen wir jetzt am günstigsten weg. Diese Rechnung muss mir wirklich jemand mal zeigen. So, und die Regisseure um Bad Girl übrigens, die haben Folgen
von Bad Boys for gemacht.
Ja, und einige den fand ich tatsächlich ebenfalls nicht gut, aber der war
nur zum Vergleich. Das lag
aber, glaube ich, also das handwerklich war der ja trotzdem erstmal solide, ne? Mit dem Budget. Und die haben auch einige Folgen von Miss Marvel gemacht fürs MCU. Auf Disney Plus. Und die sind sehr, sehr charmant gewesen. Ich habe das ja exklusiv online einmal durchgeratet, die Nummer. Hatte da recht viel Spaß bei. So, und das ist ja aber nicht alles, ne? Es gibt ja da noch, das war ja der Kicker, der große Aufreger, ne? Batgirl, so.
Na, genau.
Aber das ist ja nicht alles. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, ne? Dann, wir hatten ja die Information, dass es halt diesen Merch gab, ne? Zwischen Warner Brothers und Discovery. Das war jetzt nur bekannt, ne? Was noch nicht bekannt war, ist zum Beispiel, dass sie jetzt auch die Streaming-Dienste zusammenführen möchten.
Also HBO Max und Discovery Plus.
Plus, oh Gott. Genau. Plus. So soll jetzt ineinander aufgehen. Und wo Batgirl mega Wellen geschlagen hat, ist vielleicht in der großen Welle untergegangen, dass sie auch noch andere kleinere Projekte, von denen man vielleicht nichts wusste, die teilweise auch schon weiter fortgeschritten waren, als wir dachten, auch gecancelt haben, still und heimlich. Teilweise sind auch exklusive Eigenproduktionen von HBO auf dem Streamingdienst HBO Max schon wieder verschwunden, ne? Wie zum Beispiel American Pickle.
Yes.
Und in Summe spricht man von über 800 Millionen Dollar an Content, den man wieder rausgestrichen hat.
Mhm.
Warum hat man das gemacht? Weil man muss überall Geld sparen, denn es wurden ja die Quartalszahlen nach dem Merger jetzt bekannt gegeben und da wurde gesagt, dass es, sie sprechen von einem Verlust von 3,4 Milliarden Dollar.
Mhm. Das ist nicht wenig.
Das ist auch für Warner nicht wenig, gerade wo Disney ihnen halt massiv das, die Butter vom Brot nimmt. Wir erinnern uns wieder an dieses sinnlose Jahr 2019, wo, glaube ich, Disney 7 oder 8 Milliarden Filme im Kino hatte. da kann Warner halt nur von träumen, dass DC, diese DC-Lizenzen, das liegt in Schutt und Asche, dieses Universum, aus meiner Sicht, ne, mit, das mit Batgirl ist jetzt nur die neuesten Verfehlungen. Ich meine, da gab's, sollte mal einen Blue Beetle Film geben. For fuck's sake. Ich meine, wer zum Geier weiß, wer Blue Beetle ist, geschweige denn da einen 100 Millionen Film zu machen. Was ich mich frage, ist, wie viel können sie davon wirklich schlucken, bevor es halt wirklich kritisch wird und dass wir mal davon sprechen, dass vielleicht ein HBO oder ein HBO Max Angst haben muss, ob es irgendwie weitergeht, ja, nach
naja, Game of Thrones. Vor allem also, HBO Max, das hat ja auch in Europa jetzt noch keinen so festen Fuß, wenn du es jetzt mal noch so als zweites Standbein sprichwörtlich ranziehst. Ich meine, hier Danny von Voll auf die Klappe, der freut sich ja immer, der kriegt es da ja schon in der Slowakei. Aber so ein großes Land wie Deutschland muss ich ja immer irgendwie über Sky noch laben, die da diverse Sachen,
durch die auch mein Plus sich da Sonder,
irgendwie da noch mit reinladen. Aber ich habe mich auch gefragt, ist es da tatsächlich, also wie spart man Geld, wenn man sagt, Batgirl ist so gut wie fertig und man zieht da jetzt 800 Millionen Dollar an Film-IP aus dem Streaming-Angebot raus. Warum spart mir das denn Geld letzten Endes? Weißt du das? Also jetzt speziell American Pickle. Sind das trotzdem noch irgendwie Lizenz- und Distributionskosten, die man dann einsparen kann, weil man sieht, der Film läuft nicht wirklich prall, wir nehmen den raus und das spart Geld, anstatt dass der einfach in der Streaming-Datenbank rumliegt?
Weiß nicht, ob es da in irgendeiner Form Tantieme noch irgendwie gibt, die zu zahlen sind. Da kenne ich dann tatsächlich die individuellen Verträge nicht, die da mit den Kreativen gemacht wurden. Einige Filme sind ja teilweise auch zwar exklusive Vertriebsrechte über HBO Max, aber ist vielleicht kein trotzdem nur eingekauft, sage ich mal, ne? Über eine andere Produktionsfirma. Also ich kann's dir auch nicht genau sagen. Und ich meine, es ist natürlich, jeder Invest ist natürlich eigentlich auch ein Invest in die Zukunft und soll ja die Plattform wertvoller machen. Und du brauchst halt nun mal Content, um gegen halt ein Disney-Imperium und halt eben gegen den ältesten Player Netflix auf dem Markt gewinnen zu können. Und selbst Amazon wird besser und stellt sich immer breiter auf.
Und ich fand es sehr interessant, es ist ja immer ein bisschen, jetzt wird zurückgeführt auf diesen neuen CEO von Warner, beziehungsweise da HBO, den David
Zaslav. Ja, aber eine Person, komm.
Ja, ich weiß nicht, also wenn man da schon ein bisschen die Chefetage austauscht und er da jetzt sagt, der haut auf den Tisch und will da jetzt Dinge anders sehen und ist da einer mit, der schon die letzte Entscheidungsgewalt hat, wäre schon interessant, was da dran hängt. Und was ich mich ja auch gefragt habe, so wir hätten jetzt Batgirl bekommen, da wäre jetzt schon Michael Keaton, wäre als Batman zurückgekehrt, wusste ich nicht. Ich dachte er kehrt erstmal in The Flash zurück, wo viele meinten auch, das ist in den Test-Screenings vielleicht schon manchen Leuten komisch vorgekommen, weil in The Flash wird zuerst erklärt, dass er so eine Art Nick Fury-Rolle kriegen könnte im im DC Universe, maybe. Und The Flash kriegt aber auch gerade mega Probleme, oder? Mit Ezra Miller.
Das
klingt auch gerade richtig nach dünnem Eis. Und das Projekt ist ja auch schon richtig lange in der Mache.
Der macht so erfolgreich seinen Ruf kaputt, ruiniert quasi damit eigentlich schon, bevor The Flash überhaupt mein erster Trailer, wirklich ein richtiger Trailer zu Sicht bekommen haben, ist der eigentlich im Prinzip schon erfolgreich gescheitert. Fast, ne? Und dann bleibt halt neben Joker nur noch Aquaman 2 fast.
Ja, und Aquaman 2 mit Michael Keaton wurde Michael Keaton auch schon rausgestrichen jetzt.
Na, und es wird aber noch absurder, weil sie haben ja bei Aquaman 2 zum Beispiel gesagt, also Snyder Verse ist ja gestorben, ne? Und wir haben das letzte Mal einen Batman gesehen mit Ben Affleck und das letzte Mal einen Henry Cavill als Superman. Aber jetzt wurde ja bestätigt, dass Ben Affleck sehr wohl nochmal als Batman zurückkommt für Aquaman 2, wo ich mir denke, was ist the big idea hier?
Leute. Ja. Und das macht mir auch gerade zu schaffen dann. Und wenn
wo
Michael
ist euer Löschblatt oder euer, euer Bierdeckel, wo ihr jetzt skizziert habt, wie ihr euch das vorstellt, Kinder?
Weil die Resonanz auf Michael Keaton, auch bei mir, die hat da richtig Feuer entfacht, um zu sehen, ah, vielleicht kriegen sie da ein paar Filme zusammen, eben in so einer Nick Fury-Figur, wie es im MCU ist. Das wäre ganz geil eigentlich gewesen. Aber jetzt sehe ich das auch gerade alles wieder so ein bisschen zerfallen.
Genau, jetzt sind wir an einem Punkt, wo dieses Universum quasi, wie ich habe es gesagt, in Schutt und Asche liegt eigentlich und sie darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht eine werbefinanzierte Variante von dem Streaming an den Start bringt, wie es halt im Zweifel ein Hulu macht.
Dang it.
Ja, krass. Also habe ich das eh auch nicht kommen sehen, muss ich gestehen. Das war für mich so eine Instanz, ne, eigentlich.
Ja, und das hat halt, ja, das hat halt für ordentlich Diskussionsstoff auch diese Woche gesorgt. Und
das war nicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen, ja.
Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht, aber Alex, für heute, lass uns für heute vielleicht bei dem Thema verbleiben und lass uns zu den Trailern kommen.
Ah, ich brauche erstmal einen Whisky, wegen mir auch einen irischen.
Ich brauche auch irgendwas zum Runterschütten, damit meine Stimme und vor allem meine Ohren ein bisschen locker werden, wenn wir zum Trailer kommen von The Banshees of Inisherin. Mit Colin Farrell, Brendan Gleeson unter anderem, Barry Keoghan auch dabei.
Mhm.
Und das ist das, was ich am Anfang meinte, das ist was richtig Irisches, was wir hier auf der Liste haben. Weil ich habe den Trailer beim ersten Durchlauf gesehen, dachte ich so,
mega.
Ich habe nur die Hälfte maximal verstanden ja gerade. Doch, ich musste mich da schon richtig reinwursten. Also ich mag das Irische, ich mag auch dieses Keltische, aber das war für mich so irgendwie noch ein Brot in der Hand und gerade was getrunken und den Trailer so mit einem halben Auge, halben Ohr geguckt, das war schon überfordernd.
So, ich habe den ja hier primär auf die Liste gepackt, weil der von, also A ist Colin Farrell und Brendan Gleeson wieder zusammen, aber es ist ein Film von Martin McDonagh und der hat halt Brügge sehen und sterben im Deutschen, ne, in Bruges gemacht und dann Seven Psychopaths und in Bruges waren es auch schon Colin Farrell und Brendan Gleeson und das Reunion. Ist halt überragend, ist eine Reunion und in Bruges war ein überragend unterhaltsamer Film. Und der hier scheint das Ganze zu nehmen, in ein etwas anderes Setting zu packen, in ein sehr, sehr irisches Setting und nochmal, glaube ich, auf die Awkwardness und Weirdness auf 11 zu drehen, wie du vorhin so schön gesagt hast. Also da wird nicht reduziert, da wird aufgedreht.
Also abgefahren, ja. Es geht um zwei Freunde, wo der eine sagt, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und
aber ich sag dir nicht warum und bitte lass mich in Ruhe. Und genau. Colin also Farrell sagt, nee.
Nee, genau. Und der andere sagt dann wieder, nö, so mit jedem Mal, wo du mich nervst, schneide ich mir einen Finger ab.
Ja, was man halt so macht, wenn man mit dem anderen nicht reden möchte, genau.
Nur damit du siehst, dass ich ernst meine.
Also Trailer völlig gaga, aber ich bin jetzt schon interessiert, was da jetzt abgeht, weil mir ist immer noch nicht ganz der Ton des Films so 100% klar. Der war absolut teilweise beide, super, ja. super dark, aber dann auch wieder super lustig. Colin Farrells Gesicht musste ich schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen dauergrinsen, muss ich gestehen. Er hat so dieses Dumpfe tatsächlich auch drauf und sie porträtieren ja, glaube ich, seine Figur oder alle denken, er ist auch, glaube ich, so ein bisschen simpel.
Mhm.
Ich bin super gespannt. Mich bockt das mega, aber ja, der Dialekt, der ist hart.
Der ist hart. Ich musste auch das zweite Mal dann hinhören und dachte so, ach, das sind gerade Namen, die da genannt wurden.
Ja.
Das, okay, dann kein Wunder, warum ich es nicht verstanden habe.
Gerne für mich nicht im Kino dann, sondern im Streaming, weil dann kann ich nicht nur Pause machen, lieber James Cameron, ich kann sogar Untertitel einblenden.
Das ist doch mal Luxus. Ja,
genau, der startet im September schon auf dem Venice Film Festivals, wo ich davon ausgehe, dass er wieder ein Dutzend Preise absandt und man nochmal einen schönen neuen Trailer schneiden kann mit ein paar Tafeln. Und zumindest in den USA ist es dann ab 21. Oktober soweit. Bei mir und in Deutschland weiß ich es jetzt nicht genau. Vielleicht guckst du das parallel gerade nach. Ich bin mir fast nicht sicher, ob das ein Film ist, der wirklich so ein... Das ist so ein Programmkino-Film für mich.
Wenn dann Programmkino, würde ich auch sagen. Ich gucke mal parallel, ob da was feststeht. Warte, mir poppt hier gerade ein Datum ins Auge. 12. Januar 2023.
Das macht Sinn leider. Das war da. Gerade bei solchen Streifen sind wir ja gerne mal noch ein, zwei, drei Monate hinten dran. In dem Fall dann also zwei Monate. Ja.
Müssen wir noch ein bisschen länger warten. Beim nächsten Film, da sieht es sogar noch ein bisschen schlechter aus, weil da haben wir noch gar keinen deutschen Start.
Richtig.
Und zwar geht es um Devotion mit Jonathan Mayers und Glenn Powell. Und die spielen hier, wie nennt man das denn? Marine?
Kampfpiloten,
Boom. Ja, vielen Dank. Yes. Boom, genau. Aber weder Erster noch Zweiter Weltkrieg noch Vietnam. Nein, Koreakrieg.
Ja,
Anfang
Korea-Krieg.
50er Jahre. Dios mio.
Ja, USA also ganz, ganz schräges Setting.
Auch eine reichhaltige Historie.
An Krieg
zurück. Sich dran laben, bedienen. Mein Gott, ich bin durch für heute. Ja, die Devotion Trailer. Was sagst du dazu?
Ja, ist schon der zweite Trailer mittlerweile. Der erste hat es nicht in unsere Sendung geschafft, weil der mich gar nicht abgeholt hat. Der zweite kriegt das schon ein bisschen besser hin, auch mir zu erklären, was soll die Handlung sein. Basiert ja so grob auf einer wahren Begebenheit. Mhm. Muss ich vorstellen, in den 50er Jahren gab es ja immer noch Segregation in den USA. Wurde auch im Militär, war es gelebte Praxis. Wird hier auch, glaube ich, schwer thematisiert. Jonathan Majors porträtiert hier den größten Kampfpilot, den sie damals hatten. Mhm. Hat aber natürlich trotzdem dann mit jede Menge Vorurteilen zu kämpfen. Die Message bringt auch der Trailer schon erfolgreich rüber und das wird sicherlich im Film auch so sein. Mhm. Nichtsdestotrotz, Glenn Powell hier, ne, ein Weißer, zuletzt gesehen auch bei Top Gun Maverick.
Wollte ich gerade fragen, spielt er da auch einen Piloten? Ich habe den ja noch nicht gesehen.
Oh ja. Yeah.
Top Gun.
So, und das ist so ein bisschen für mich eigentlich die größte Krux. Also A, Devotion vom Timing relativ unangenehm nah an Top Gun dran, sich, glaube ich, uneinholbar zum erfolgreichsten Film 2022 verewigt hat. Ich glaube, der ist mittlerweile bei 1,3 Milliarden. Ne?
Mhm. Aber ist das vielleicht auch ein Vorteil im Fahrwasser, ne? Im Kondensstreifen von Top Gun noch so mitzufliegen?
Vielleicht ja, aber nicht, wenn Top Gun nicht nur kommerziell super erfolgreich war, sondern vielleicht die Art und Weise, wie man solche Filme dreht, revolutioniert hat und du dann hier wieder zurückgehst, so wie man es früher gemacht hat, nämlich wir setzen dich in ein Fake-Cockpit mit Greenscreen. Weiß ich nicht, ob das dann halt für mich so zündet, wie Top Gun Emotionen auslöst, wenn du weißt, dass die G-Kräfte die da wirklich zerreißen gerade.
Ist das in dem Trailer jetzt schon rausgekommen, dass du sagst, es sieht weniger authentisch aus oder sagst du, es geht unter?
Yes, absolut. Ja? Nee. Okay. Also das kann ich jetzt schon bescheinigen und das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein. Der Film kann ja trotzdem in jede Menge anderen Aspekten überzeugen, aber gerade wenn es halt um diese Szenen geht, um die Action-Szenen, ist es halt unmöglich. Ich glaube, es ist unmöglich, mit Top Gun Maverick da in Konkurrenz zu treten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwerer hat, als wenn er davor erschienen wäre.
So ein bisschen als Heißmacher.
Spannend. Möglich.
Aber trotzdem, ich fand jetzt, ohne Top Gun Maverick gesehen zu haben, für mich sah es trotzdem sehr, sehr solide aus und interessant. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen mit den wahren Begebenheiten auseinandergesetzt und dachte so, will ich den Film jetzt noch sehen? Naja, mal gucken.
Yes, yes.
Das ist so ein bisschen, okay, ja. Also,
ja. Lest es euch durch oder lest es euch nicht durch?
Oder lest es euch nicht durch.
Solche Storys gehen seltenst gut aus.
Naja. Kommen wir zum nächsten, ist ein bisschen bunter, vielleicht ein bisschen fröhlicher. Falsche Wortwahl. Day Shift. Kein neuer Trailer, der ist schon ein bisschen länger raus, aber Film kommt morgen auf die Netflix-Plattform. Wir haben es bei den Releases gesagt. Film mit Jamie Foxx.
Freitag.
Ja, richtig, genau. Nicht Dienstag, nicht Mittwoch, nicht Donnerstag, Freitag, morgen. Film mit Jamie Foxx in der Hauptrolle und Snoop Dogg auch dabei.
Was? Wie, warte, in der Hauptrolle?
Fast, Nebenrolle.
Oh my.
Ja.
Hm.
Was haben wir denn da vor uns jetzt mit Day Shift?
Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So ein bisschen Blade.
Ja,
so ein bisschen Power.
Ja, stimmt.
So ein bisschen From Dusk Till Dawn vielleicht auch noch.
Mit drin. Wo kommt diese Bunte her? So ein bisschen habe ich mich an GTA erinnert gefühlt.
Ja, oder The Transporter oder sowas.
Transporter war auch relativ quietschig, ja, es kommt auch hin. Ich dachte ja vielleicht so, also man muss sagen, es ist ein Vampirfilm. Es ist Action, es ist aber sehr, sehr...
Bright hatten wir ja auch noch mit Wissen.
Bright hatten wir auch, stimmt. Da dachte ich vielleicht so, es sieht dümmlich aus, sehr... maskulin einfach, over the top, ne, auch so political correctness mäßig, aber ich dachte, vielleicht ist das einfach eine humorige Version von Bright oder Army of the Dead.
Ja, schön, auch guter Vergleich, weil, wie gesagt, ich hatte das ja bei Prey schon, ne, wenn ein Film weiß, was er ist und nicht versucht, irgendwas anderes zu sein und das so ein bisschen embraced, ne, so dieses, vielleicht hier dieses stupid fun while killing zombies, in dem Fall halt Vampire halt, ne, so, das kann cool sein, glaube ich. Wenn du nicht versuchst, da irgendwie noch irgendwie ein Schleifchen links und ein Schleifchen rechts noch dran zu machen und eine Message zu pushen und vielleicht da ein bisschen noch Charakterentwicklung und auf die Tränendrüse. Seid einfach, was ihr seid und wegen mir cool und lustig, während er Zombies tötet, Jamie Foxx zusammen mit Snoop Dogg und ihr habt einfach nur Spaß dran und die Nummer ist nach 90 Minuten erledigt. Könnte nett werden, könnte aber auch hart nach hinten losgehen. Oder der schlimmste Fall, ich erinnere mich nicht mehr dran, wenn die Credits laufen, was ich gerade überhaupt gesehen habe.
Meine Idealvorstellung ist einfach ulkig, nimmt sich selbst nicht allzu ernst, wie du gesagt hast. Und dann hat man es gesehen, fand es vielleicht ganz witzig. Humor an ein, zwei Stellen vielleicht unter der Gürtellinie oder halt sehr blutig. Aber was ich dem Film vielleicht, weiß ich nicht, ob ich ihm jetzt schon Vorschusslorbeeren geben möchte, aber der Trailer suggeriert viel Handgemachtes. Wenig goofy fliegende CGI-Autos, sondern was da explodiert und durch die Luft fliegt größtenteils, das ist tatsächlich echt gedreht.
Mhm. Sieht man.
Und das ist... Das sieht schon mal ganz gut aus.
Mhm, d'accord.
12. August ab morgen auf Netflix, genau.
Hm. Mal gucken, ob es jemand schafft, einer von uns beiden, bis nächste Woche Donnerstag.
Ja, und wenn ich nicht so begeistert bin von Nope und von nichts mehr anderem reden kann nächste Woche.
Donnerstag.
No pressure.
Nope.
Und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex, wie immer.
Ich bin begeistert. Ja, irgendwann ist immer das Ende der Sendung erreicht.
Das ist kurios eigentlich auch.
In der Natur der Sache, auch für die besten Dinge gehen irgendwann zu Ende. In dem Fall hier zum Glück nur die Episode. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es schon wieder nächste Woche weitergeht. Boah, es tut mir echt leid. Ja, ich weiß, ganz schön viel, aber genießt es so lange, wie es anhält.
Genau, viermal im Monat. Also schätzt euch glücklich. Redet gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr denn dann glücklich geschätzt seid. über die sozialen Medien zum Beispiel, Instagram, Twitter und oder Facebook. Wer das mitschreiben konnte, der schreibt auch gerne unseren Namen mit, unter dem ihr uns findet. Der da lautet
NSRT Podcast.
Und auch gerne den gleichnamigen Hashtag verwenden.
NSRT Podcast.
Wie immer, Spotify App auf eurem Mobiltelefon öffnen, unseren Kanal suchen,
fünf
Sterne Bewertung geben und dann gleichzeitig in iTunes rüberhüpfen und da nochmal eine 5 Sterne Bewertung schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback.
Ja, wir können das noch weiter treiben. Ne? Zu Deezer könnt ihr gehen oder zu Prime, bei Audible, whatever. Da, wo es Podcasts gibt und
überrascht
ihr raten könnt, rated.
Uns.
Genau. Ich möchte es nicht kommen sehen und dann bam, auf einmal 5 Sterne. Nice. Ja, genau. Von daher können wir jetzt hier, glaube ich, den Sack zumachen. Ich sage
eine Woche Zeit. Genau.
Bam, der Countdown läuft. vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny.
Danke auch, Alex.
Und nächste Woche geht's professionell weiter. Bis dahin. Bye, bye.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.